Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Es ist ein wirklich breit gefächertes Werk, das die Schriftstellerin Gisela von Wysocki über die letzten 40 Jahre entfaltet hat. Essays, Romane, viele erfolgreiche Theaterstücke und Hörspiele. Vor allem ihre Prosa hat die Kritik durchweg entzückt. Man feiert Gehalt und Stil, klug, prägnant, mit einem besonderen poetischen Schmelz. Und all das lässt sich jetzt wieder genießen in einem neuen Buch von Gisela von Wysocki mit Prosa-Miniaturen. Der hingestreckte Sommer, so der Titel. Wir sind jetzt mit ihr verbunden. Guten Tag. Frau von Wysocki, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Sie beginnen Ihr Buch mit einem Blick in einen Sarg, und zwar dem von Johann Sebastian Bach. Was ist das für eine Geschichte? Sie enthält den herrlichen Satz: Tach, ich bring den Bach.
Ja, diese Worte stammen von einem Mauermeister und Schubkarrenbesitzer. Er erhält den Auftrag, den Sarg Bachs aus der kriegsbeschädigten Leipziger Johanneskirche in die Thomaskirche zu transportieren. Und dort hat man bereits einige verlässliche Gemeindemitglieder zusammengerufen, die bis zur Grablegung dort den Sarg bewachen sollen. Der Schubkarrenbesitzer auf seinem Weg dort zur Thomaskirche nimmt sich die Freiheit, in den Sarg hineinzuschauen. Ein offener Holzsarg, vollkommen für jeden zugänglich sozusagen. Und nun steht er vor einem schwierig zu verkraftenden Eindruck, nämlich vor dem kleinteilig zerlegten Bild eines Skeletts, dem Anblick einer schauervollen Zerrüttung, muss man sagen. Und auch die Gemeindemitglieder haben natürlich eine wirklich schwierige Situation und Erfahrung zu verkraften, plötzlich vor diesem Sarg zu sitzen und gleichzeitig ja voller, sagen wir mal, das sind ja wahrscheinlich alles Hardcore-Gläubige, also mit ihren Gedanken gerichtet auf eine Figur, auf Johann Sebastian Bach, der ja für viele Menschen einfach ganz direkt im Bündnis mit Gott stand, also eine geradezu heilige Figur, und plötzlich sitzen sie dort gemeinsam zusammen und müssen das betrachten. Und jetzt kommen die Worte, die Sie hier als Zitat gebracht haben zu Beginn. Der Maurermeister und Schubkarrenbesitzer trifft ein dort in der Kirche mit den Worten: Tach, ich bring den Bach.
Es ist wunderbar, wie Sie in wenigen Seiten diese ganze Atmosphäre und die Stimmung und die Figuren zeichnen. Es ist der erste Text in Ihrem Buch von insgesamt 49. Wie würden Sie denn selber Ihre Form beschreiben?
Ja, ich würde gleich mit einem Nein beginnen, was Sie nicht sind. Es sind keine Erinnerungstexte. Keine Memoiren, nicht in dem Sinne autobiografische Lebensbilder. Ich möchte mal so beginnen. Manchmal kommen mir selbst die Menschen in meinen eigenen Prosastücken vor, wie Reisende, wie alleinstehende, zum Aufbruch bereite Reisende, die damit beschäftigt sind, sich neuen Boden zu suchen für die Darstellung ihrer Fähigkeiten, ihrer Leidenschaften, ihrer Tragödien. Und sie tragen ihre Talente, ihre Eigenarten und ihre unbekannten Erzählungen bei sich. Und ich, so empfinde ich mich in diesem Zusammenhang als Schreibende, ich biete ihnen dafür einen Boden. Ich biete ihnen gewissermaßen an, ihre Lage zu erfassen. Der Grund für diese Gegenüberstellung meiner Figuren ist, dass sie bestimmt sind, so empfinde ich sie, durch einen hohen Grad an Eigenleben, ich würde sagen an hochgradiger Gegenwärtigkeit. Ich denke da an die Bewohner des Hauses von Ascher, die ich neu gezeichnet habe, an eine junge Roma, die in der Slowakei einen gehäkelten Schlüsselanhänger vor mir auf den Kaffeehaustisch ablegt. Es sind einfach Texte, die unter dem Diktat der ruhelosen Wörter, das ist ja eine meiner Rubriken in meinem Buch, dort unterworfen sind sozusagen diesen Wörtern und sich vor mir darstellen. Es ist also eine, weil Sie nach der Form fragen, ein anderes erzählerisches Vorgehen als in den Romanen. Ich habe das Gefühl, dass sie eben nicht eingebettet sind in einen Rahmen, sondern so da gut ausgeleuchtet von mir an die Rampe treten und sich zeigen.
Es kommt aber ganz viel Musik vor. Wir haben jetzt mit Bach schon begonnen. Es ist fast ein Leitmotiv, die Musik, die wirklich viele Texte prägt. Und das hat doch auch biografische Züge oder Hintergründe. Ihr Vater war in der Musikindustrie, hat Schallplatten produziert. Musik war allgegenwärtig in ihrer Kindheit. Und man merkt auch, wie gut sie sich auskennen. Es gibt eine Miniatur, die Violine Solo heißt. Da geht es um eine berühmte Chaconne, eben von Bach. Also ihre Literatur von Frau Sotzky, die ist ohne Musik kaum zu denken, ne?
Ich nehme an, dass es so ist. Es ist einfach, denke ich, dass mir von der Musik des Vaters, von der Sie eben sprachen, Musikalität geblieben ist. Ich habe zwar Musikwissenschaft studiert, aber Musikalität heißt im Zusammenhang mit meinem Vater, er war ein Klavierspieler und Chansonvater. Und aus diesen beiden Elementen, glaube ich, habe ich so eine ganz bestimmte Form des Rhythmus und der Wahrnehmung für musikalische Vorgänge in meine Sprache möglicherweise mit aufgenommen. Mhm. So könnte das sein.
Und Sie haben tatsächlich mit 15 Jahren auf einem Ball mit Fritz Wunderlich getanzt, dem berühmten Tenor. Mensch, claim to fame.
Ja, das verdanke ich eben auch der, sagen wir, mein Vater war künstlerischer Leiter einer Schallplattenfirma und er hatte zu später Zeit, hatte er die Möglichkeit, den Fritz Wunderlich zu engagieren. Und wir sind mal zusammen, die ganze Familie natürlich, ich war ja, wie gesagt, 15, und habe mit ihm getanzt. Und diese Szene, die breite ich ja auch vor den Augen der Leserinnen und Leser aus, wie es da aus einer großen Befangenheit heraus in mir zu einem wirklich geradezu Champagner nahen Gespräch und Tanzen gekommen ist und
Ihre Mutter hat das ein wenig mit misstrauischen Augen verfolgt und sagte dann später, mit dem tanzt du jetzt nicht mehr, du tanzt jetzt mit anderen. Danke soweit.
Mit meinem Vater sollte ich nur tanzen.
Genau. Ja. Es ist, Frau von Wisotzky, schon so eine Art auch verschmitzter Autorbiografie, würde ich es mal nennen, im Arrangement, wie ich finde. Man fährt ganz viel so en passant über ihren Weg zu den Büchern, zur Literatur und man liest verblüfft, wie schwer sie sich als Kind anscheinend mit den Wörtern taten. Es war ein Elend der Buchstaben, so ist ein Text überschrieben. Was war denn da mit der kleinen Gisela los?
Also es war der Ehrgeiz meiner Mutter, mir sehr früh das Schreiben beizubringen. Und ich habe vollkommen deshalb versagt, weil ich so an Erscheinungen gebunden bin, ganz offensichtlich denke ich mir das, dass ich es nicht zusammengebracht habe, wie diese kleinen, eckigen und runden Formen, die da die Buchstaben ausmachen, wie die in Zusammenhang stehen zu den Erscheinungen, zu dem Hund, den wir hatten, zum Gesicht meiner Mutter, zu all den Dingen, die mich umgaben. Und ich hatte das Gefühl, einen furchtbaren Verzicht leisten zu müssen, mich plötzlich in diese kleinteiligen Förmchen einreihen zu müssen.
Das hat sich dann aber doch ganz schnell gelegt. Sie wurden zur Leseratte. Ihre Deutschlehrerin, das erzählen Sie auch mal ganz wunderbar, war nur halb begeistert, wie Sie erzählen. Da waren Sie waren zu belesen, zu naseweiß. Und bei der Abitursprüfung, da ging es dann sogar ein bisschen nach hinten los. Was war denn da passiert?
Nun, es hatte sich über einige Jahre hinweg eine stabile Feindschaft zwischen mir und dieser Lehrerin aufgebaut, könnte ich sagen. Wir gingen uns gegenseitig aus dem Weg. Und sie hat mich dann im Abitur schwer bestraft, weil sie mir eine, wie ich finde, unlösbare Aufgabe gegeben hat. Die will ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich wurde also sozusagen entlassen, die Prüfung war zu Ende, ich ging ins Klassenzimmer zurück und da rief man mich noch einmal vor das gesamte Lehrerkollegium auf Wunsch des Direktors der Schule, der durchschaute, dass da irgendetwas eigenartig lief und der nun von sich aus diese Prüfung übernahm und mir, also ich muss wirklich sagen, mit einer Geste wirklich absoluter Großzügigkeit mich als erstes fragte, ja, was lesen Sie denn im Moment? Und das war natürlich, also da waren Tür und Tor für mich geöffnet. Es war also der Dr. Faustus gerade von Thomas Mann und wir vertieften uns dann in ein Gespräch. Und ich kann einfach nur sagen, das sind so Glücksmomente, von denen ich dann in dem Text sage, so sieht Zukunft aus. Mhm. Also aus einer solchen Situation heraus entspringt dann das Gefühl, in eine gute Richtung weiterlaufen zu können.
Aber Sie schonen ja jetzt Ihre Deutschlehrerin, was sie Ihnen wirklich da sozusagen aufgebraten, übergebraten hat, waren 4 Goethe-Zitate in der richtigen zeitlichen Abfolge einzuordnen. Ich meine, das ist aber wirklich der Hammer für eine Abitursprüfung.
Ja, und der Hammer war dann auch, dass ich tatsächlich keine einzige richtige Zuordnung gemacht hatte, aber, wie der Direktor fand, es gut begründet hatte.
Frau Wysocki, das liest sich zauberhaft, Ihr Buch und diese ganzen Texte. Man spricht ja immer wieder von Ihrem Stil und preist ihn und spricht so von einem eigenen Kunstwerk der Sprache. Sehen Sie das eigentlich auch selber so? Welche Bedeutung hat das für Sie?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage unter all den anderen guten Fragen. Ich habe immer das Gefühl, dass solche Worte wie Sprachkunstwerk und so, dass die ein Versäumnis mitbringen. Es geht doch eigentlich um die alles entscheidende Frage, was kann sie, diese Sprache? Was zeigt sie ihren Leserinnen und Lesern von der Welt? Was gelingt ihr? Gelingt es ihr, etwas Ungesehenes sichtbar zu machen, Wahrnehmungen ins Licht zu rücken, die im Schatten liegen, Eindrücke, solche auch, Bilder und Erfahrungen, die Versöhnung nicht zulassen, Bruchstellen im Gefüge der Realität. In der Welt, das ist meine Wahrnehmung, sind wir nicht zu Hause. Wir geben aber dem Wunsch nicht auf, danach in dieser Welt zu Hause zu sein. Und in dieser Spannung bewegen sich die Texte auch des hingestreckten Sommers. Und meine Sprache, denke ich, hat neben dem, was dort an ihr wahrgenommen wird, einfach den Ton einer Dringlichkeit. Vielleicht könnte man auch von einer Suchmaschine ganz eigener Art sprechen, dass eben eine ganz bestimmte Erfahrung über die Welt mitgeteilt werden möchte. Und meine Sprache, wenn ich dazu etwas noch einen kleinen Eindruck geben sollte. Wenn der Organist Cameron Carpenter im Kino Babylon einen Stummfilm begleitet, dann sehe ich zuletzt die Figuren auf der Leinwand sich nach Carpenters Musik bewegen, nicht umgekehrt. Also, dass die Dinge sich neu verknüpfen und dieses Credo einer in sich stabilisierten Welt torpedieren.
Carmen Carpenter, diesen Namen habe ich auch erst durch Ihr Buch gelernt. Ich habe ihn dann gleich mal nachgeschlagen und eine Wahnsinnsgeschichte damit verknüpft. Eine von Ihren 49 Miniaturen kann man sie gar nicht nennen. Es sind nur auf wenigen Seiten ganze Welten, die Sie entfalten. Ihr Buch hat jetzt schon viele euphorische Reaktionen ausgelöst, Frau von Wysocki. Also begeisterte Besprechungen in großen Tageszeitungen. Auch unser Rezensent hier im Deutschlandfunk Kultur war neulich völlig hingerissen. Wie wichtig ist für Sie solche öffentliche Aufmerksamkeit eigentlich? Ich frage das, weil ich immer so den Eindruck habe, dass sie im Grunde so wenig kratzt. So die Gisela Wysocki, die bleibt mehr so für sich und schreibt. Aber vielleicht täusche ich mich auch, oder?
Nein. So ein wirklich total treffender Eindruck. Also ich würde mal von der ganz aktuellen Situation jetzt ausgehen. Ich beobachte bei mir im Moment etwas aufrührerische Empfindungen. Ich mache die Entdeckung, dass meinen Essays und Theaterstücken, deren Autorin ich lange Zeit vor allem gewesen bin, mehr Eigenständigkeit in der öffentlichen Betrachtung zugestanden wurde. Mehr Individualität. Eine schwierige Autorin hieß es mehrmals. Selbst in der kritischen Ablehnung gab es oft ein hochinteressantes Überdenken meines Schreibens. Das ist nun nach den beiden Romanen begreiflicherweise einer Eingemeindung, einer gewissen Vergesellschaftung etwas näher gerückt. Die Texte geraten in andere Zusammenhänge hinein, das heißt in den Nähebereich der Definition, das ist meine Empfindung, und der etwas wiedererkennbaren Muster. Der Wiener Buchmarkt zum Beispiel, ein Literaturmagazin, sorgt sich um die Anordnung der Texte und stellt dann erleichtert fest, dass es eine Ordnung gibt. Und im Tagesspiegel lese ich in einer wirklich außerordentlich engagierten Besprechung meines neuen Buches von Michael Braun gleich zweimal davon, dass ich eine Journalistin bin. Ich wäre ja übrigens glücklich über die Fähigkeiten des Journalismus, nämlich ja wirklich, nämlich seine Sache mit einer gewissen straffen Unumwundenheit ins Blickfeld zu rücken, wenn ich da an das Ausmaß meiner Mühen denke.
Aber Frau, also Sie lesen das doch schon sehr, sehr genau. Und jetzt bestimmt ist es aber auch schön für Sie, dass viele Sie so toll finden. Unsere Zeit ist leider verstrichen und wir sind schon schwer über die Zeit, Frau Fulsowski. Mein Redakteur, der schimpft schon mit mir durch die Scheibe. Vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch und eine schöne Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen natürlich auch noch.
Danke Ihnen auch.
Alles Gute, auch für das neue Buch Der hingestreckte Sommer. Jetzt bei Suhrkamp erschienen mit 252 Seiten für 24 Euro.